Das heißt, ich kann 2000 Eltern auf einmal anschreiben.
Bei den Patienten jetzt auch im letzten Jahr die Millionen PatientInnen überschritten und ging jetzt bei 1,35 Millionen NutzerInnen.
Wow.
Ich verstehe es einfach nicht, dass sie bei der Geburt eine Steuernummer kriegen können, die sie ihr Leben lang behalten, dass sie aber keine Gesundheitsnummer bekommen.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du in diese Folge geschaltet hast. Entweder per Podcast oder per Videocast. Wie dem auch sei, heute stelle ich dir einen ärztlichen Kollegen vor, und das sage ich nicht häufig, der mich wirklich mitgerissen hat und mich überzeugt hat und mir Mut gemacht hat, den Weg, den ich gehe, und auch mit diesem Videocast und Podcast weiterzugehen. Wir sprechen heute über eine echte Erfolgsgeschichte in der Digitalisierung der Kinder- und Jugendmedizin, und zwar über die Praxis-App. Sie heißt Meine pädiatrische Praxis und sie wurde entwickelt, um Eltern und Kinderärztinnen und Ärzte besser miteinander zu vernetzen, von schnellen Nachrichten an die Eltern bis zur digitalen Rezeptanforderung. Und dieser besondere Gast ist Herr Dr. Michael Hubmann. Er ist Präsident des Bundesverbandes für Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte, der seit Jahren sich für digitale Innovation einsetzt und diese auch wirklich in die Versorgung bringt. Also, du erfährst in dieser Folge, wie die Praxis-App den Alltag von Kinderärztinnen und Ärzten, Eltern und natürlich auch dem Praxisteam enorm erleichtert und warum sie gerade in der Pandemie zum Game Changer wurde und welche digitalen Lösungen in der Pädiatrie bereits erfolgreich umgesetzt sind. Also bleibt dran, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich habe heute den Herrn Dr. Hubmann, Michael Hubmann, bei mir zu Gast. Er ist seit fast einem Jahr Präsident des Bundesverbandes für Kinder- und Jugendärztinnen und außerdem auch noch einer Gemeinschaftspraxis in Bayern in Zirndorf niedergelassen. Willkommen, schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind.
Guten Abend, Frau Wittmer. Ich bedanke mich schon mal an dem Punkt für die Einladung.
Sehr gerne. Wir wollen heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen, was auch die Kinder- und Jugendärzte angeht und auch die Technologien, und zwar über die Praxis-App. Von der habe ich vor ein paar Monaten das erste Mal gehört und war total erstaunt und begeistert, was Sie in den letzten Jahren damit geschaffen haben. Aber holen Sie mal hier unsere Zuhörer und aber auch Zuschauerinnen und Zuschauer ab, was das eigentlich ist. Was ist die Praxis-App?
Also die App Meine pädiatrische Praxis ist eine App, mit der es uns sehr gut gelingt, die PatientInnen und ihre Eltern gut mit den Praxen zu vernetzen. Das Ganze ist nicht mehr ganz neu. Wir haben 2015 gestartet und die Ursprungsidee war sozusagen eine Kommunikation niedrigschwellig neben dem Telefon als Entlastung des Kommunikationskanals Telefon. Also die erste Funktion, mit der wir gestartet haben, war die sogenannte Chat-Funktion. Das heißt, Sie schicken in der Früh eine Nachricht, dass Sie ein Standardrezept brauchen, dass Sie einen Kind-Krankzettel brauchen, dass das Kind einen Hautausschlag hat. Und das ist was, was wir halt sehr gut etablieren konnten. Natürlich war die Pandemie für uns in dem Fall ein sozusagen Katalysator, weil die Zahl der physikalischen Kontakte natürlich zurückgegangen ist. Und was auch eine ganz tolle Funktion der App ist, dass Sie mit einem Klick sozusagen alle Eltern, die mit ihren Kindern eingeschrieben sind, erreichen können. Und gerade in der Pandemie, als es alle drei Tage irgendwelche Neuerungen gab, hat diese Funktion der Nachricht an alle natürlich zu einem deutlichen Booster für die Nutzerzahlen geführt. Und dann ist es natürlich ein breites Feld, was wir tun können, aber da kommen wir im Verlauf ja dann noch drauf, was unsere App alles so kann.
Ja, also ich bin besonders erstaunt. Aus heutiger Sicht klingt das so schon total normal, fast, würde ich sagen. Aber 2015, das zu starten, war ja noch sehr, sehr, sehr modern, oder? Also wo war dann wer fing denn damit an und sagte, oh, das geht so nicht weiter? Also da waren Sie ja schon ein Stückchen vor Ihrer Zeit.
Ich glaube, das ist für die Pädiatrie so ein bisschen ja unser zweiter Coup. Wir haben Anfang der 2000er Jahre damals begonnen, sehr früh mit unserem Digitalpartner Ärzte im Netz standardisierte Homepage-Struktur für kinder- und jugendärztliche Praxen auszurollen. Wir haben seit über 25 Jahren ein pädiatrisches Intranet, das wir jetzt gerade sozusagen in die Version 2.0 überführen. Und das ist so, sagen wir mal, auch unser politischer Wille immer gewesen, darzustellen, wir Ärztinnen und Ärzte sind in unserem Erleben eigentlich nicht technikfeindlich, sondern sie sind sogar sehr technikaffin, wenn das Ganze gut funktioniert und wenn es eben einen Benefit für beide Seiten, für PatientInnen, Eltern und für die Praxen bringt. Und das, glaube ich, ist dann sozusagen halt aus dieser Innovationsfreude der Praxen herausgewachsen. Wir haben da auch einen Teil jetzt unserer App, ist das sogenannte Telekonsil Pet Expert. Mit dem Pet Expert haben wir damals auch den MSD Gesundheitspreis gewonnen. Für die App waren wir ja nominiert. Und dieses Telekonsil war 2014 auch mit dem Bayerischen Gesundheitspreis prämiert. Das erste Telekonsil, das datenschutzkonform zu einer Konsultation zwischen hausärztlichen Kinder- und Jugendärztinnen und fachärztlichen Spezialistinnen geführt hat. Und das sind halt so die Themen, wo man dann auch gemerkt hat, als die Telematik-Infrastruktur an den Start ging und das Ganze einfach sehr technisch ist und oft abstürzt und einfach keinen Spaß macht, war es uns immer wichtig, Digitalisierung positiv darzustellen oder zu erleben.
Ja, korrigieren Sie mich, aber was mir dabei auffällt, ist, dass sozusagen die Kinder- und Jugendärzte von schon vor der App oder schon vor der Zeit sehr gut organisiert waren, auch digital organisiert waren und dass das jetzt gar nicht so was völlig Neues war, sondern eine ganz natürliche organische Weiterentwicklung.
Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass es eben selten von oben nach unten durchdelegiert funktioniert. Gut, man muss jetzt sagen, dass auch wenn man das E-Rezept anschaut, es manchmal vielleicht eine extrinsische Motivation braucht. Und ich glaube, zumindest jetzt für unsere Praxis möchten wir das E-Rezept nach einem Jahr jetzt nicht mehr hergeben. Aber wir haben auch Digitalanbieter gewechselt. Also wir sind beim PVS von einem sehr anwenderfeindlichen E-Rezept jetzt zum anderen Anbieter gewechselt. Und ich glaube, wie wir es halt immer erleben, Digitalisierung ist dann gut, wenn sie sozusagen Vorteile bringt. Wir haben das für das KIM-Portal der KV uns mal angesehen, dass natürlich die eigentlich frühe Digitalisierung der Praxen für diese Schnittstelle jetzt für die große Digitalisierungsweiterentwicklung fast von Nachteil war. Also mein erster VPN-Tunnel, den ich hatte, war zur KV. Wir arbeiten seit 20 Jahren so, dass wir die Abrechnungen alle digital übertragen. Ich habe seit 2002 meine Karteikarten abgeschafft und wir haben eine digitalisierte Praxis. Aber das Problem ist, dass diese 100 verschiedenen Digitalisierungswege jetzt zu vereinheitlichen, Stichwort HL7-Fire-Schnittstelle und so weiter, ist halt alles sehr, sehr technisch. Und wenn wir jetzt nach vorne gucken und zur EPA schauen, dann sehen wir ja, dass die Krankenkassen eigentlich denselben Weg gehen, wie wir auch. Jeder versucht, End-to-End, wie es so schön heißt, Produkte für den Patienten, den Bürger, den Customer, auch immer sie es nennen wollen, zu finden. Und diese Insellösungen sind dann gut. Aber wenn wir jetzt allen Krankenkassen die Aufgaben geben würden, ihre EPA-Lösungen zu vereinheitlichen, da würden die ganz schön schwitzen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass unsere App natürlich jetzt intrinsisch total gut ist. Wir haben aktuell leider noch keine Schnittstelle in den PVS rein. Das ist sozusagen mein größter Weihnachtswunsch, dass wir das im Jahr 2025 geregelt kriegen, dass wir eine Schnittstelle ins PVS reinbekommen. Aber spannendes Thema, definitiv.
Ja, also Hut ab, und ich finde, Sie sind da ein wunderbares Beispiel, weil es immer heißt, ja, erfahrene Ärzte, ja, die weigern sich und die machen das alles nicht, aber ich erlebe immer wieder die Gegenteile und Sie haben schon 2003 waren Sie ganz vorne mit dabei und das zahlt sich jetzt ganz klar aus, diese Erfahrung und die Sie jetzt in diese Praxis selbst umgesetzt haben. Jetzt mal erstmal aus der Perspektive der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und auch Kinderärztinnen und Jugendärzte gesprochen, die jetzt hier zuhören und die Praxis-App noch nicht kennen, was ich mir fast gar nicht vorstellen kann. Was sind die Vorteile jetzt mal erstmal aus der Perspektive der Ärzte, so drei Vorteile, dann aus Perspektive der Eltern und natürlich auch das Praxispersonal? Können Sie da ein bisschen darüber berichten aus den drei Zielgruppen sozusagen?
Wir starten mal mit den Ärztinnen und Ärzten. Das erste ist, sie können ihre Patienten zeitnah erreichen mit der Funktion Nachricht an alle. Das ist einfach was, wenn zum Beispiel wie jetzt heuer bei RSV jeden Tag die Situation, wer bekommt die Impfung, wie ist die Rechtslage und so weiter. Wenn sich da rasch Dinge ändern, können sie gezielt mit der Information, die sie möchten, ihre Patienten und die Eltern entsprechend erreichen.
Das heißt, ich kann 2000 Eltern auf einmal anschreiben.
oder noch mehr. Also bei uns ist das eine deutlich höhere Zahl. Können Sie mit einem Klick anschreiben. Wir hatten vor 2 Wochen mal eine Situation, wo sehr viele Praxismitarbeiterinnen krank waren. Dann kann man sagen, bitte heute nur die Kinder zeigen, wo es gar nicht anders geht. Alle anderen Dinge, die irgendwie erledigt werden über die App. Dann das Thema zum Beispiel Routinerezepte, hatte ich vorhin kurz erwähnt, das war's. Natürlich müssen Sie es immer gegenchecken und die ärztliche Verantwortung muss da nochmal drüber. Aber es ist schon mal ein Telefonat weniger. Dann das Thema, mein Kind hat einen Fleck am Unterarm, muss ich kommen? Kann mein Kind trotzdem in die Kita? Und dann glaube ich, ist das was, was schon auch nochmal Sicherheit geben kann. Nein, es ist keine Infektionserkrankung, Ihr Kind kann in die Kita gehen. Ganz toller Punkt für die Praxen, und da kommt dann auch die Überlappung zu den PatientInnen, sind die Impferinnerungen. Wenn Sie jetzt ein Kind haben, das Alter wird 9, dann bekommt es eine automatisierte Impferinnerung für die HPV-Impfung. Und das ist auch das, wo wir jetzt heuer uns, wo wir uns, glaube ich, auch getroffen haben, wo ich die Daten gezeigt habe, dass mit diesen automatisierten Impferinnerungen und es uns gelingt, das Impfalter ein bisschen nach vorne zu schieben und auch die Impfzahlen zu erhöhen. HPV gehört ja zu den Impfungen, wo wir sehen, dass wir weltweit hinterherhinken. Wir haben ein klares Ziel von der WHO bis 2030, sollte 90% HPV-Impfraten erreicht sein. Wir analysieren die Daten auch immer mit Krankenkassenpartnern, also die BKKs und die DRK haben das neulich jetzt nochmal analysiert. Wir konnten eben auch da zeigen, dass in der Pandemie die Gruppe der Kinder- und Jugendärztinnen die waren, die ihre Zahlen konstant gehalten haben. Sie bekommen dann einen Impfsteckbrief, also wo Sie Informationen an die Patienteneltern weitergeben können. Das ist, glaube ich, sowas, was halt dann immer weiter wächst. Wir haben da auch gesehen, dass wir über diese automatisiertes Anschreiben, und das ist ein ganz genialer Effekt der App, wir können sozusagen Umfragen mit Eltern machen, haben wir in der Corona-Zeit mit dem Kinderzentrum in München gemacht, wo wir gerade mit der Folgestudie jetzt unterwegs sind, zur psychischen Belastung von kleinen Kindern und den Familien, dass sie dann eine große Zahl an Eltern erreichen können. Also das ist was, wo wir im Feld der Versorgungsforschung für die App noch ganz, ganz tolle Dinge nach vorne erwarten. Für die Eltern ist es zum Beispiel so, ein ganz tolles Feature für uns ist die Befundbesprechung von der Point-of-Care-Diagnostik. Sie kommen jetzt mit Ihrem Kind in die Praxis, wir müssen ein Blutbild machen, Sie müssen keine 15 Minuten mehr darauf warten, wir schicken Sie mit Ihrem Kind nach Hause und teilen Ihnen in der App dann mit, ob das ein Befund ist, wo wir eine Antibiotikatherapie beispielsweise brauchen, und können die dann mit dem E-Rezept veranlassen, ohne dass sie nochmal zurück in die Praxis kommen. Natürlich haben wir so kleine Schnittstellen, wo wir dringend entgegenkommen der Krankenkassen und auch regulatorische Änderungen brauchen. Beispielsweise ist es unheimlich wichtig, dass wir den sogenannten Kind-Krankzettel, dass wir den, wenn wir ihn überhaupt brauchen, was wir auch jetzt in der letzten Legislatur erreicht haben, nicht sofort ab Tag 1, aber dass wir den digital zum Beispiel versenden können. Wir brauchen als nächsten Schritt eine digitale Überweisung. Also da ist es schon so, dass man jetzt merkt im System, dass die nutzvollen Anwendungen, die unseren Alltag dominieren, dass man die da entsprechend mit einbinden kann.
Vielen Dank für die Erklärung. Ich bin jetzt ja nun kein Kinderarzt und ich habe mir da die App natürlich jetzt auch runtergeladen und habe geguckt, ob unser Kinderarzt und Jugendarzt da ist. Er ist da, ist auch mit bei Ihnen registriert, was ich ja schon mal sehr schön finde. Meine Frage ist, wenn da jetzt mal 2000 Mails oder Nachrichten an die Eltern rausgehen, können die dann auch in dieser App die Termine buchen? Punkt 1 und Punkt 2, wie machen das Ihre Assistenten, die da Ihnen helfen? Haben die das auf dem Bildschirm zur Verfügung und müssen das dann Copy-Paste machen von dem einen System ins andere, weil das sind ja auch wichtige Daten und Informationen, die dann in die Praxis-App natürlich reinkommen und die dann immer wieder per Hand übertragen werden müssen, ne? Und das ist ja, das sollte man doch unbedingt angehen, ne?
So, aber das hatte ich vorhin schon erwähnt, das ist mein Weihnachtswunsch, ich stelle PVS rein, dass das sozusagen verbunden ist. Und natürlich entstehen manchmal Folgeaufforderungen dadurch. Das ist momentan eine webbasierte Lösung, die Anwenderseite, und Sie haben es einfach auf dem Spiel sozusagen offen. Sie haben auf der einen Seite das PVS, auf der anderen Ebene die App. Aber die Schnittstelle ins PVS ist sicher der wichtigste nächste Schritt. Zu den Kollegen, der vielleicht noch nicht drin ist. Es braucht für die Praxis die intrinsische Idee, was bringt mich weiter. Ein Punkt ist das Sie gerade erwähnt haben, Online-Terminvereinbarung. Also wir sehen natürlich, die App kann Online-Terminvereinbarung und Sie können das aber modular dazu nehmen. Sie können sozusagen erstmal mit der App starten. Wir sind momentan, das liegt jetzt daran, dass ich nicht mehr so viel Zeit in der Praxis verbringe, sondern viel politisch unterwegs bin, hätte ich die Online-Terminvergabe, die wir momentan über einen anderen Anbieter haben, schon sehr gerne in unserer App drin. Weil im Prinzip ist schon die Vision, die ich habe, ganz klar in die Richtung, wie Sie auch fragen. Sie sitzen jetzt auf der Couch und kriegen die Nachricht, meine Tochter Fritzi oder mein Sohn Max ist jetzt 9 Jahre geworden. Sie können HPV impfen. Sie lesen sich den Impfstreckbrief durch und dann können Sie gleich rechts unten den Termin vereinbaren.
Exakt. Perfekt.
Das muss das Target sein, definitiv.
Total.
Da sind wir auch in manchen Praxen schon am Ziel. Und jetzt ist natürlich die Kunst, die Kollegen zu gewinnen. Und das geht nur mit ehrgeizigen Zielen. Also wir haben bei den Patienten jetzt auch im letzten Jahr die 1 Million PatientInnen überschritten und liegen jetzt bei 1,35 Millionen NutzerInnen.
Wow.
Das ist die größte, ich sage immer, in dem bayerischen Selbstbewusstsein, wir sind hier, die größte alle Gesundheitsanwendung Deutschlands, auch wenn es zum Glück keine Tiger ist. Wir haben bei den Praxen, wir haben 1.200, wir kosten das Geld, so rum. Also wir haben 1.200 Praxen drin und über 2.000 Ärztinnen und Ärzte. Das ist schon eine Nummer. Natürlich werden wir auch da versuchen, die Praxen sukzessive da reinzubekommen, weil wir auch merken, jetzt in Verhandlungen mit Selektivverträgen und allen anderen Dingen, dass es diese gewisse Marktgröße einfach braucht, um den nächsten Partner dazu gewinnen zu können, uns da zu unterstützen, mit uns gemeinsame Projekte anzugehen.
Ja, also wirklich eine tolle Erfolgsstory. Und ich hatte ja eben schon vorab gesagt, was mich ja so unfassbar interessiert und wo viele immer mich fragen, Alexandra, wie schaffen wir es, erstens die Ärzte zu erreichen und dann auch wiederum die Patienten? Und was würden Sie sagen, was waren so die 3 wichtigsten Erfolgsfaktoren, Hebel, die zu dieser Zunahme, zu dieser Nutzung dieser Anwendung geführt haben? Können Sie das so runterbrechen?
Ganz klar. Also ich glaube, das Erste ist, es funktioniert gut. Also es muss eine hohe Usability da sein. Beides braucht die Alltagsrelevanz. Die ist gegeben für viele Eltern, die es dann nutzen und auch für die Praxen. Und der 3. Punkt ist natürlich die Innovationsfreude. Also ganz oft so sind es im Alltag wirklich die kleinen Dinge, dass ich vorhin erzählt habe, diese Blutbildbesprechung, die Kinder nicht mehr, wenn sie krank sind, 15 Minuten warten lassen zu müssen, sondern nach Hause zu schicken. Und ich glaube, die Hebel, die uns nochmal geholfen haben, waren ganz klar die Pandemie mit dem Thema unidirektionale Message nach außen an die Patienten. Das Zweite ist das Thema Impferinnerung, wo wir auch nochmal gesehen haben, zusammen auch mit den Projekten, die wir mit MSD gemacht haben. Das funktioniert. Digitale Recall-Systeme gibt es nicht nur in Skandinavien, sondern die kann es auch in Deutschland geben. Und der 3. Punkt war dann wirklich schon einmal das E-Rezept. Also ich glaube, die Kombination aus Chat und Chatfunktion und E-Rezept, die hat einfach nochmal mehr Durchgriff. Weil wenn Sie nach dem digitalen Chat noch das Papierrezept holen müssen, das ist einfach irgendwie nicht smart. Ja? Jetzt, wenn Sie, also da ist das E-Rezept wirklich klasse, weil es einfach den physikalischen Kontakt nicht notwendig macht. Da ist ein Punkt, der uns existenziell wichtig ist. Und da spreche ich jetzt als Funktionär. Es macht einen totalen Unterschied. Videotelemedizin bei bestehendem Arzt-Patienten-Verhältnis machen oder ob Sie da jemanden sitzen haben, den Sie nicht kennen. Sie kennen einfach Ihre Leute und das ist einfach ein fundamentaler Unterschied. Sie können die Grenze investiert viel besser ziehen. Was kann ich digital machen und was muss ich dann doch klassisch analog hands-on erledigen?
Und das bieten Sie dann auch proaktiv den Eltern auch an, wenn Sie die kennen, das, was Sie telemedizinisch anbieten. Ja.
Da ist jeder ein bisschen unterschiedlich weit und das ist natürlich auch immer so ein Thema. Sie haben das vorhin erzählt mit dem Kinderarzt, der Ihre Kinder oder Ihr Kind betreut. Wir haben eine digitale Gruppe, die nach vorne ist, ja, so eine Digital Avantgarde, sage ich mal, die muss man immer ein bisschen bremsen, dass sie die Herde mitnimmt, ja, weil sie das natürlich auch immer alle mit dabei haben. Wir haben einen Kollegen, verrate ich jetzt nicht, wo der sitzt, der vergibt keine physikalischen Termine mehr, ohne vorher Videokonsultation zu haben. Ja, das ist, sagen wir mal, die eine Spitze. Die zweite Tick ist, wenn ich einen Patienten habe, der zur Epilepsiebehandlung 60, 70 Kilometer fährt und ich mache eine Videosprechstunde, einfach nur zur Therapieüberprüfung zu gucken, wie geht's dem Kind nach einer Medikamentensteigerung, dann ist das einfach klasse. Und da sind halt so diese Themen, wo sie auch mal sagen, sie setzen vielleicht auch ein digitales Tool mal mehr ein und dann wieder weniger. Selbstverständlich war die Videosprechstunde in der Pandemie in meinem Alltag mehr drin, als sie jetzt ist. Mhm. Aber das ist halt was, glaube ich, es ist wichtig, diese technischen Möglichkeiten zu haben. Mhm. Wo wir sehr stark auf Video setzen, ist so in Zusammenarbeit mit den KVen. Da haben wir jetzt auch ein Modellprojekt mit dem ZI und der KV Bayern zusammen nochmal, dass wir versuchen, in der notwendigen Ersteinschätzung, die hoffentlich kommen wird, in den Patientenkontakten, im sozusagen Schrägstich Bereitschaftsdienst, Notdienst, außerhalb der Sprechstundenzeiten eine Ersteinschätzung mit ESMED zu hinterlegen. Und dann, wenn nicht ganz klar ist, was der sozusagen Behandlungspfad sein wird, als Second Level eine Videoeinschätzung durch eine Kinderärztin und Kinderarzt zu haben. Wie gesagt, in Bayern Modellprojekte, wir haben auch Modellprojekte dazu in Nordrhein. Und da merken wir auch in der Zusammenarbeit sowohl mit den KVen als auch dem ZI, dass wir schon als innovationsfreundlich wahrgenommen werden. Ja, ich glaube, Pädiatrie ist eigentlich, was auch irgendwo logisch ist, weil wir einfach sehr viele Eltern sind im Regelfall jung, sind digital affin. Insofern fällt es uns wahrscheinlich auch leichter als dem Fachverband für Geriatrie. Also das war auch immer so.
Ja, noch wahrscheinlich, aber irgendwann auch nicht mehr, aber jetzt sicherlich noch. Ja, gibt es, also das ist jetzt nicht unser Thema, aber es interessiert mich jetzt mal dann doch, gibt es denn schon, wenn Sie so viele Modellprojekte haben, schon auch so richtige, in Anführungsstrichen, Leitlinien auch in der Pädiatrie, wo Grenzen gesetzt werden, was sozusagen Telemedizin kompatibel ist und wo man sagt, hier nicht? Da sind ja die Fächer auch sehr unterschiedlich weit, weil es ja ein anderer Umgang auch miteinander ist.
Also natürlich, aber das ist, sagen wir mal, Experimentierfeld. Wir haben als Berufsverband sind wir Mitglied im Bündnis für Kinder- und Jugendgesundheit, sozusagen die Dachorganisation aller mit Kinder befassten Fachverbände. Da ist unsere wissenschaftliche Gesellschaft drin, da sind die Sozialpädiater mit drin, da sind Klinikverbände drin, da sind Eltern mit drin. Und da haben wir in unserer Ethikkommission eine Untergruppe KI in der Pädiatrie. Und das ist natürlich was schon, sagen wir mal, mit der Zeit einfach kommen wird, wo man einfach ein waches Auge drauf haben muss. Es gab eine Publikation, die hatte ich auf der Jahrestagung Kinderheilkunde 23 vorgestellt, ist aus dem Frühjahr 2023, wo eben jetzt ein akuter Beratungswunsch bei Kindern mit KI nicht wesentlich schlechter war als eine menschliche Einschätzung. Und natürlich müssen wir da aufpassen, dass wir A, unsere Arzt-Patientinnen-Beziehung nicht zu sehr technokratisch abbilden. Aber als Filterfunktion glaube ich, dass es in den nächsten Jahren ohne KI gar nicht gehen kann. Weil wenn Sie sich die Zahlen anschauen der Demografie, dann werden die nächsten 7 Jahre jedes Jahr 500.000 Menschen den Arbeitsmarkt verlassen, die wir nicht 1:1 ersetzen können. Was ich glaube, was uns die Digitalisierung in Anführungszeichen ein Stück weit ersparen könnte, wäre Bürokratieabbau. Ich fürchte, am Ende vom Tag sind wir mit Digitalisierungsaufbau trotzdem schneller als mit Bürokratieabbau, weil der Bürokratieabbau, den reden wir zwar gerne, aber der gelingt uns ja noch schwerer als die Digitalisierung.
Ja, das haben Sie schön gesagt. Ja, da haben Sie gleich ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen. Ich sage immer gerne, googeln war gestern, die KI-Fragen ist heute, ja. Wir Ärzte haben uns immer noch darüber aufgeregt, da kommt der Nächste schon wieder, der irgendwas gegoogelt hat. Jetzt ist es so und ich frage mich auch immer, meine Güte, wohin geht die Reise? Und mit der KI und die ersten Patienten kommen jetzt schon zu mir und sagen mir auch, ich hab gefragt und dann kam das mal raus. Was sagen Sie dazu? Also wie sollen wir da mit in Zukunft umgehen und haben Sie da schon eine Position zugefunden? Weil ich muss sagen, ich habe noch viele Fragezeichen und ich kann das noch gar nicht so richtig abschätzen, obwohl ich mich da so viel mit beschäftige.
Also ich glaube, das ist Learning by Doing ein Stück weit. Ich denke, das eine ist, dass wir es nicht verdammen. Und es gab mal, es müsste so ungefähr 10 Jahre her sein, ich weiß leider nicht mehr den Autor, so eine ganz tolle Grafik, die mir im Patientengespräch viel geholfen hat. Wenn Sie sagen, Sie haben die Zeitschiene nach rechts und nach oben haben Sie die Menge an Informationen. Und wenn Sie Internet, damals Google, jetzt KI nutzen, dann haben Sie in kurzer Zeitspanne die maximale Menge an Informationen. Was Ihnen aber fehlt, ist die Erfahrung, diese Informationen zu werten.
Ja.
Liegen Sie erst mit der Zeit. Und wenn man anfängt und frisch aus dem Studium kommt und noch alles gelernt hat, dann denkt man, man weiß alles. Nach einem halben Jahr denkt man, man ist der größte Indianer und man kriegt gar nichts hin und glaubt nur 20% zu verstehen. Und wer wirklich erfahren ist, der wird sagen, naja, so 60, 70, 80% komme ich klar. Mit manchen Dingen habe ich trotz Erfahrung immer noch ein Problem. Und das ist, glaube ich, was man mal sagen kann. Man braucht Erfahrung, um Wissen einschätzen zu können. Und da, glaube ich, werden wir auch mit ChatGPT unsere Erfahrungen machen und unsere Erlebnisse und uns halt auf der anderen Seite immer nochmal auch wieder vergegenwärtigen müssen, dass wir trotzdem auch unsere Hands-on-Fähigkeiten brauchen. Also natürlich können Sie die Zeichen einer Pneumonie relativ gut KI-technisch darstellen, aber wenn ich in ein Zimmer gehe und ein dreijähriges Kind sehe, das ich kenne, das sonst quietschfidel durch die Praxis robbt und da sitzt das blass da und schnauft schwer, dann ist es immer noch was ich einfach sehen muss. Und ich glaube, dass wir beides brauchen werden, auch gar nichts sozusagen ausschließen dürfen, immer auf der Basis der bestehenden Arzt-Patienten-Verbindung. Ich glaube, es wird nicht funktionieren, wenn wir KI nutzen werden, um sozusagen in Niedriglohnländern unsere primäre Videokonsultation durchzuführen und in 9 von 10 Fällen kommt raus und jetzt gehst zu deinem Facharzt, deiner Fachärztin und wir haben doch wieder keine Termine. Also ich glaube, wir werden Intelligenz auch brauchen für Nachfragesteuerung. Wir müssen die medizinisch nicht notwendigen Kontakte runterkriegen. Und da kommen wir jetzt, wir gehen ja ein bisschen weiter weg von unserem Thema, da kommen wir wieder zurück zur App, weil das geht ja damit auch. Also ich kann halt vieles sozusagen fernhalten, was nicht zwingend heute einen Kontakt braucht. Ich kann zum Beispiel das Pad dann bearbeiten, wenn ich Zeit habe und kann dem anderen dann die Antwort zurückgeben. Und das ist leichter, als wenn beide einen Rapid-Cycle-Tag haben und ich muss die beide ans Telefon bekommen. Also ich glaube, wir werden diesen ganzen Haus einfach brauchen.
Das heißt also, Sie planen vielleicht auch eine KI in Ihre App einzubauen. Ich meine, das wäre ja gut möglich, oder? Um diese Filterfunktion zu machen, oder nicht?
Ich glaube, dass das der erste Punkt, wo ich KI in der Medizin und der Pädiatrie erwarten werde, ist diese Ersteinschätzung im dann kommenden Notfallgesetz für die Kontakte außerhalb der Sprechstundenzeit. Mhm. Da würde ich die KI weiter vorn sehen. Für uns, glaube ich, ist wirklich dieses Thema, ich nenne es jetzt mal etwas blöd, Wertschöpfungskette, Problem, Termin und dann gleich die Durchgriffigkeit in das PVS reinzuhaben. Das wird unser großes Thema werden. Und natürlich, dass wir vorhin kurz gestriffen haben, wir würden schon gerne die Impfraten gerade für HPV nach oben kriegen und nutzen dieses Tool dann wiederum, um auch das, was wir vorhin schon skizziert hatten, die Kolleginnen und Kollegen, die App momentan noch nicht nutzen, zu motivieren, da mitzugehen. Also das ist ja dieses Thema, wo wir auch wirklich versuchen, auf unsere Kollegen als Verband zuzugehen, auch mit Partnern auf die Kollegen zuzugehen und sagen, Mensch, die App kann dir gerade im Thema Impferinnerung, automatisierter Recall wirklich ein nützlicher Helfer sein.
Also, Sie hatten gesagt, die drei Hebel, der letzte Punkt war die Innovationsfreude, die Sie genannt haben, die ganz entscheidend ist. Das heißt, also ich bin jetzt da nicht bin ja nun keine Kinderärztin, aber es gibt ja unfassbar viele Tools und PVS-Systeme da draußen, die auch natürlich schon Online-Terminen, Sprechstunden, all diese Dinge anbieten. Dennoch haben Sie es ja geschafft, sozusagen aus der Gruppe heraus, aus der Versorgung heraus diese Anwendung zu entwickeln. Glauben Sie, das ist auch ein Erfolgsgeheimnis, dass das nicht von irgendjemandem da draußen, wo keine Mediziner mit an Bord waren, entwickelt worden ist, sondern wirklich nah am Bedarf?
Ja, natürlich, absolut. Also es ist ja sozusagen, gab immer früher von Ärzten für Ärzte so ungefähr. Also es macht schon, auch wenn Sie sich mal erfolgreiche PVS-Module anschauen, die in den 2000er Jahren begonnen haben, dann war es ja immer diese Eigenerfahrung, die damit dabei ist. Ja. In das jetzt gerade auch bei, sagen wir mal, neueren, innovativeren PVS-Systemen wieder dieses, man muss wissen, wovon man spricht. Und das ist natürlich, glaube ich, eine Reise, die die Gematik jetzt auch unternommen hat und auch zunehmend einfach es wahrnimmt, diese Leute, die jetzt sozusagen gerne Digitalisierung machen, so wie unsere Kollegen. Wir haben so einen Ausschuss AG Digitalisierung, da ist es uns jetzt gelungen, einen Kollegen beispielsweise in die Schnittstellengruppe der Gematik reinzukriegen. Bei 34 Expertinnen war er der Einzige, der weiß, wie ein Patient aussah. Und das ist dann hilfreich. Und ich glaube, dass gerade die Gematik sich in den letzten Jahren auch bewusst geworden ist, und das sieht man jetzt auch in den Modellregionen für die EPA. Es geht nicht ohne die AnwenderInnen. Also es kann niemand uns vorschreiben, oder das kann man schon versuchen, aber dann wird es halt nicht funktionieren. Es muss diesen Mehrwert haben.
Ja. Ja, absolut. Kleiner Hinweis an die Gematik, falls Sie hier zuhören. Ich war letzte Woche eingeladen zur Gematik, um auch meine Meinung dazu zu geben. Leider war es genau zu der Zeit, wo ich Sprechstunde hatte und die Anfrage kam sehr kurz. Also da, auch da kann man einiges verbessern.
Darf ich da noch einen draufsetzen?
Ja.
Also es ist mittlerweile so, dass wir sagen, wir haben also über 300 ehrenamtliche Funktionäre und Funktionärinnen. Und wenn eine Anfrage von irgendeiner Behörde Montagvormittag kommt, dann lasse ich uns also eine Standardantwort aufsetzen. Liebe, gute Kolleginnen und Kollegen, dort machen wir das, was eigentlich mal unser Hauptberuf war. Wir versorgen Patientinnen. Also Anfragen an arbeitende Ärztinnen und Ärzte am Montag sind eigentlich ein Signal, nicht mit uns arbeiten zu wollen. Ja,
ja,
das ist, kann nicht alles an den Mittwochnachmittag gehen, aber ganz völlig auf Ihrer Seite. Es muss mit unseren Arbeitszeiten kompatibel sein. Wie das dann läuft, sehen wir ja zu der Uhrzeit, wann wir uns jetzt treffen. Das ist ja auch nicht die klassische 9-to-5-Arbeitszeit.
Nee, genau. Und also das kann ich bitte allen, weil ich ja immer wieder sehr intensiv auch Kolleginnen und Kollegen dazu anhalte, sich bei technologischen Lösungen mit einzubringen, ihre klinische Erfahrung mit einzubringen und auch da gerne immer vernetze und das auch regelmäßig tue, dass natürlich die Leute sich wirklich bewusst sind, dass solche kurzfristigen Termine nicht funktionieren und das dann wieder extrem schade ist, wenn an den Anwendern, aber auch an den Patienten vorbei entwickelt wird, was ja immer noch leider immer noch zu häufig vorkommt. Also Sie haben schon ein bisschen Ausblick gemacht in die Zukunft. Was ist denn so, wenn wir noch mal ein bisschen weiter nach vorne schauen, so das Ziel in so 5 Jahren? Wo wollen Sie dann mit der Praxis-App stehen? Und ist es dann auch irgendwann nur noch eine App oder könnte es nicht dann auch mal vielleicht so eine richtige Plattform werden, wo man vieles drunter vereinigen kann?
Ja, also ich gehe jetzt mal von der App, von der Patientenseite auf die Praxenseite. Also wir sind als Verband so, dass wir jetzt schon so eine Single-Sign-On-Lösung demnächst eigentlich jetzt fast startklar sind, wo Sie mit einem Account jetzt als Ärztin oder als Praxisteam auf die Praxis-App zugreifen können. Wir werden, ich hatte vorhin kurz unser Intranet erwähnt, jetzt im Januar unser neues Intranet, wie verkürzt in Form an den Start bringen. Da können Sie mit reingehen. Sie können online, was wir auch jetzt geschafft haben im letzten Jahr, Ihre Mitgliederdaten sozusagen selber verwalten. Wir werden unseren Fortbildungszugang darüber haben, dass Sie sozusagen dann gleich die Fortbildung da buchen können. Das ist so die Praxisseite. In dem Intranet gibt es sozusagen Spezialfragerichtungen, wo Sie die neuesten Impffragen oder solche Themen dann sich abholen können. Das wird auf der Praxenseite auf alle Fälle, denke ich, gut. Da sind wir sehr weit. Ein Produkt, das jetzt mit der Praxis-App keine Verbindung hat, auf das wir aber sehr stolz sind, ist BVK Direkt. Ich sage immer, das ist Telegram für Mediziner. Das ist ein unidirekt aller Wissensweitergabekanal, den wir seit knapp 3 Jahren am Start haben, wo wir sozusagen den Praxen, geordnet nach Landesverbänden, nach dem Bundesebene, nach unserer Service GmbH, die neuesten Informationen zukommen lassen können. Beispielsweise, wenn es eine neue Impfempfehlung gibt, die jetzt an den Tag sofort raus muss, oder wenn es eine Pressemitteilung gibt, die uns wichtig ist, oder solche Dinge. Also das ist schon so, dass wir da an vielen Kanälen sind. Wir werden schon versuchen, die Praxenzahl da deutlich nach oben zu kriegen. Ich denke, das wird auch gelingen. Und Plattform jetzt auf die Praxen-Patientenseite nochmal. Ich glaube, Videosprechstunde ist ja was momentan schon funktioniert in der App, was wir auch machen. Das wird sicher nochmal volumenmäßig an Bedeutung gewinnen. Und natürlich eine stabile Schnittstelle, die in die verschiedenen PVSen rein funktioniert. Das wird so, denke ich, das sind die wichtigsten Ziele. Und ansonsten, glaube ich, müssen wir immer wieder lernen, dass Digitalisierung ja oft auch sprunghaft ist. Ja? Also was zum Beispiel ich 2013 auf dem Europäischen Kongress gesehen habe, was es jetzt für iPhones ja schon gibt, ist eine Möglichkeit zum Beispiel, dass Sie mit dem iPhone das Herz abhören, ja? Dass Sie die Eltern sozusagen anweisen, halt mal das dahin, halt das dorthin, dass Sie theoretisch vielleicht mal eine Begutachtung von einem Trommelfell oder so machen können für abgelegene Regionen. Das klingt momentan sehr, sehr spacey. Israel ist da schon relativ weit. Also von daher glaube ich, wir müssen einfach offen sein und diese Dinge in unseren Alltag integrieren
können. Auch Hautthemen, ne? Ist doch auch.
Ja,
ne? Also das ist ja. doch.
Pattern Recognition im MRT und so, keine Frage, ja. Aber ich glaube, der Alltag sind halt ganz oft diese, wie es so in der Industrie heißt, diese Brot- und Butter-Themen. Ist mein Kind ansteckend, darf es wieder in die Kita, wie schlimm ist der Husten, muss ich doch mal zum Abhören kommen. Das sind ja die Dinge, die 8 von 10 unserer Kontakte erstmal bedingen.
Mhm. Sie haben ja damals, also das ist ja auch jetzt 6 Jahre her, wo Sie sich bei MSD beworben hatten und auch nominiert worden sind. Was hat das Ihnen jetzt gebracht, so rückblickend? Da wollte ich nochmal gerne drauf eingehen, weil das wird ja auch ordentlich gefördert. Sie haben, glaube ich, auch eine Kooperation und das hat sicherlich nochmal die Praxis-App auch noch mit nach vorn gebracht, oder? Können Sie da ein bisschen was zu sagen?
Ja, also natürlich war das zum einen ja für das PET Expert, der Preis, den wir 2014 bekommen haben, dann die Nominierungen, die wir jetzt für die Praxis-App hatten, und jetzt hatten wir heuer nochmal ein zweites Projekt, wo wir sozusagen zumindest nominiert waren, ein Innofonds-Projekt. Und das ist schon einfach eine gute Plattform des MSD Gesundheitsforum, um einfach sich Innovationen anzugucken und vor allem so ein bisschen cross-sektional, dass man eben sieht, was in anderen Dingen auch unterwegs ist. Und mein Impetus ist immer, wenn ich an so Veranstaltungen teilnehme, das, was Sie gerade von der Gematiker beschrieben haben, zu sagen, ja, wir reden hier vom Real Life. Also das ist jetzt keine Modellregion, die einfach nicht im Alltag steht. Und das hat uns eine Motivation gebracht und es hat uns auch eine gute Zusammenarbeit gebracht, gerade in dieser sozusagen Geschichte, die wir vorhin auch gestriffen haben, HPV-Impferinnerung, damit MSD zusammen auch auf die Kollegen zuzugehen. Wir machen einen gemeinsamen Werbeflyer, den wir mit MSD zusammen an die Kolleginnen und Kollegen heranbringen. Also es ist schon im wahrsten Sinne des Wortes eine gute Zusammenarbeit. Und was man da halt immer auch lernt oder was ich lerne, ist, dass jeder ja so seine Netzwerke hat. Und unsere Netzwerke jetzt in der Selbstverwaltung oder in die Politik rein, sind wieder andere Netzwerke, als es die Industrie hat. Und da muss man einfach, finde ich, miteinander, so wie wir es jetzt ja auch machen, austauschen. Und man erlebt dann ja auch immer eine gewisse Bereicherung und kommt ein bisschen aus seinem eigenen, sagen wir mal, engen Kanal, den man im Alltag natürlich hat, ein bisschen raus. Und ich glaube, das ist was auch nochmal ein Unterschied jetzt ist, meiner Rolle zwischen Praxis und, sagen wir mal, im berufspolitischen Funktionärsleben, dass man einfach auch mal umgekehrt sagen muss, die Kolleginnen und Kollegen, die draußen reine Praxisversorgung machen und die an 9 halben Tagen die Woche da draußen stehen und Patientinnen und Patienten versorgen, die haben oft einfach auch, es ist oft mal gar kein böser Wille, was halt umzusetzen, sondern schlicht und ergreifend oft gar keine Zeit dafür. Ja, und da sind wir wieder wie mit dem Terminvorschlag. Das muss man dann den eher technischen Kollegen und Kollegen, ich sag's immer böse, aus dem Homeoffice, dann erstmal erklären, wie so der Alltag in so einer Praxis ausschaut.
Genau, also schön, dass Sie das sagen, und das ist auch mir ein sehr wichtiges Thema, dass die Kollegen unfassbar viel arbeiten und das häufig auch ist mal eine unbewusste Inkompetenz. Die wissen teilweise gar nicht, was alles überhaupt schon möglich ist, was es denn da schon an Lösungen gibt. Woher sollen sie es auch denn erfahren? Das ist so ein wichtiger Punkt und das ist auch der Gründe, warum ich das hier mache, was ich mache, um darüber aufzuklären, was ist denn eigentlich alles schon da? Wie kann ich mir das Leben einfacher machen? Oder wie ein HNO-Kollege mir die Tage schrieb, Alexandra, ich komme mit den Briefen nicht mehr hinterher, ich tippe die immer noch, was soll ich denn jetzt machen? Wo ich sage, Mensch, Philipp, jetzt hör endlich mal auf, das kann nicht mehr dein Ernst sein, dass du das machst. Und er findet keine Assistenten mehr, der ist völlig verzweifelt. Und genau, also sowas muss nicht mehr sein, aber das ist gar nicht böse gemeint. Deswegen freue ich mich, wenn es da Kollegen gibt, die auch woanders hinschauen und dass wir auch kooperieren. Also auch mit anderen Branchen, mit auch natürlich uns auch mit der Industrie unterhalten, mit den Krankenkassenvertretern, mit der Politik. Und ich glaube, dieser Perspektivwechsel ist wichtig und nur so können wir überhaupt Medizin in Zukunft nur noch gestalten und auch machbar gestalten. Und ich bin ein Fürsprecher. Punkt.
Definitiv. Ich glaube aber, dass das was ist, wo sich auch, sagen wir mal, ein bisschen zum einen der Wind gedreht hat, wir auf der anderen Seite aber schon einen Bereich haben, der mir als Kinder- und Jugendarzt an der Stelle auch nochmal wichtig ist, dass wir gerade jetzt, was die Thema EPA angeht, momentan halt eine unbefriedigende Situation haben, weil unserer Meinung nach die Rechte der Kinder in der Diskussion EPA aussehen wird, momentan einfach nicht ausreichend geschützt sind. Es geht los mit so Dingen, wie ist es mit einem Recht auf Vergessen? wie ist der Switch dann von dem Kind, wo die Eltern die Entscheidung treffen, zum Jugendlichen und natürlich auch die Situation, wie ist es, wenn Eltern in Trennungssituationen leben. Und da, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Und ich meine, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 1,5 Stunden an beide über die EPA sprechen, ja, wo ja auch wieder schon das damit losgeht, was ist denn die EPA? Die EPA jetzt ist eine Patientendokumentation. Es ist nicht die elektronische Gesundheitsakte, die den BehandlerInnen das Leben so leichter machen wird, wie wir es gern hätten. Und das kann man, glaube ich, leider momentan gar nicht oft genug sagen, dass wir hier einfach weiter nochmal sortieren müssen, was wollen wir erreichen. Und wenn wir nochmal über Weihnachtswünsche vielleicht sprechen, sagen wir es nicht wie in Nordeuropa haben, dass der Bürger eine eindeutige digitale ID hat, die Zuordnung seiner Daten zu ihm vereinheitlicht, werden wir immer nur 2B-Lösungen haben. Also ich werbe immer dafür, ich verstehe es einfach nicht, dass sie bei der Geburt eine Steuernummer kriegen können, die sie ihr Leben lang behalten, dass sie aber keine Gesundheitsnummer bekommen können. Ich kann es nicht verstehen und ich habe auch bisher keine überzeugende Erklärung dafür gehört.
Gut, dann warten wir mal ab, ob dieser Wunsch erfüllt wird, früher oder spät.
Das soll mächtig sein,
aber nicht. Die Folge wird erst nach Weihnachten rauskommen, aber ist nicht so schlecht. Nimm einen Osterhasen, genau. Das passt, glaube ich, besser. Gibt es zum Ende noch ein Thema, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, wo Sie sagen, das ist Ihnen nochmal ganz wichtig, jetzt hier im Rahmen dessen zu nennen, also so eine Art Appell an die Kolleginnen oder Kollegen oder auch an jemand anders da draußen, der uns hier zuhört oder zuschaut, wo Sie sagen, bitte jetzt das tun. Ich verlinke auch alles in den Shownotes.
Ich glaube, das ist nochmal dieses Thema digitale Sicherheit für Kinder und Jugendliche. Mhm. Also wir akzeptieren, dass Kinder und Jugendliche Produkte nutzen, die in den Nutzungsbedingungen für sie eigentlich nicht zugelassen sind. Und ich glaube, dass wir da wieder von anderen Ländern nochmal lernen müssen. Es ist jetzt Zeit, nochmal nachzudenken. Auch da, wir dürfen nicht, es kann nicht das Ziel sein, dass alles nur noch über Messenger-Dienste läuft, die ab 16 zugelassen sind und ab 5 genutzt werden. Also dieses Thema, glaube ich, müssen wir unbedingt nochmal angehen. Das ist, glaube ich, gesellschaftlich so wichtig. Digitale Risiken für heranwachsende Kinder. Auch da haben wir ein ganz tolles Projekt, Bildschirm frei bis 3, zusammen mit der Uni Wittenherdecke. Also digitale Risiken für Kinder, abgebildet mit dem, wie wichtig Digitalisierung ist. Dieses Ja und Nein, klar, dieses beidseitige Digitalisierung ist weder gut noch böse. Sie ist Mittel zum Zweck, aber es muss ein positives Nutzen-Wirkungsprinzip da sein.
Ja. Super spannendes Thema. Kenne ich mich nicht mit aus, aber ich war nicht Australien jetzt die Ersten, die gesagt haben, da wird jetzt
wird komplett zurückgedreht, ist genauso unwahrscheinlich. Also wie gesagt, unsere Situation, dass wir versuchen, die Eltern zumindest zu erziehen, die Bilder, die Kinder erst die ersten 3 Jahre, da die Risiken nicht zu sein. Das ist aber allein die Halterung des Smartphones am Kinderwagen ist ja Ausdruck, dass wir hier ein Problem haben, über das wir nachdenken müssen.
Okay, das wusste ich gar nicht, dass es das schon gibt.
Durch den Park gehen.
Ich glaube, ich habe auch mal eine Studie gelesen, dass die Bindung zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind schon schlechter ist, wenn ihr ständig aufs Handy guckt und das nebenbei stillt oder sowas. Ne? Das spüren die ja auch. Na gut, aber auch nicht unser Thema heute. Vielen Dank, das fand ich nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wo an vielen Stellen uns digitale Lösungen helfen und auch zu mehr Patienten Versorgung und Gesundheit führen können, wie zum Beispiel bei den HPV-Impfungen, aber auf der anderen Seite natürlich bei den Kindern und Jugendlichen auch hohe Risiken bestehen. Und ich glaube, in 10 Jahren werden wir uns an vielen Stellen sicherlich noch mehr an den Kopf fassen, wie konnten wir das da zulassen, wo wir noch gar nicht absehen können, was das alles für Auswirkungen hat. Aber wie gesagt, nicht meine Kompetenz. Deswegen danke ich Ihnen, dass Sie so aktiv sind in Ihrem Verband und weiterhin eine gute Zeit, ganz viel Engagement dort von den Kollegen, aber auch von Ihnen in der Politik, dass die Dinge, die Sie hier sich jetzt gewünscht haben, zu Weihnachten, zu Ostern oder auch immer, wirklich umgesetzt werden. Und ich werde das aufmerksam verfolgen. Danke, dass Sie mein Gast waren.
Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Wie so oft bei Podcasts vergeht die Zeit immer deutlich schneller als in der Schulstunde. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe auf eine Wiederholung.
Gerne. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse an der Praxis-App. Ich habe sie mir natürlich auch runtergeladen, wobei meine Töchter jetzt in der Pubertät sind und ich weniger mit ihnen noch zum Kinderarzt gehe. Aber es macht einen sehr spannenden und interessanten Eindruck und ich kann dich da nur zu einladen, es dir einmal selbst anzuschauen. Gehörst du zu denjenigen, die selbst ein praxisnahes digitales Tool entwickelt haben, was Ärztinnen und Ärzten, aber Patientinnen und Patienten oder auch den Praxisteams hilft, dann melde dich gerne bei mir unter info@docsdigital.de und vielleicht kommen wir hier einmal per Videocast und Podcast miteinander zusammen. Es würde mich sehr freuen und natürlich freut es mich auch, wenn die Praxis-App weiterhin so erfolgreich bleiben wird. Und ich danke im Rahmen dessen, dass dieser Podcast präsentiert wurde von MSD Sharp und der Doma GmbH. Wo immer du auch bist, wünsche ich dir auf alle Fälle alles Gute und bis bald, Alexandra. Thank you.